Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Auch an diesem Dienstagmorgen ist der Unfall in der Atommeiler von Fukushima das Thema. Die Situation, Sie haben es gehört, hat sich nochmal zugespitzt. Strahlungswert steigt, die Kühlung, damit man Kernschmelze kontrollieren kann, funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und neben all dem kämpft man in Japan auch mit den Auswirkungen vom Erdbeben, vom Tsunami, wo ja ganze Städte weggespült hat. Suchtrupps sind unterwegs, Familien suchen ihre Angehörigen, Zehntausende von Menschen werden vermisst. Und genau bei der Suche nach vermissten Menschen spielen auch die neuen Medien, Internet, Handy, sehr wichtige Rolle. Welche? Das sagen wir Ihnen jetzt gerade im Treffpunkt. Wir reden heute nämlich über die neuen Medien und wie sie unsere Gesellschaft beeinflussen und verändern. Mein Name ist Toschi. Wenn es ums Internet geht, Tommy Scherer, wenn ich vor dem Mikrofon stehe.
I'm born once again.
einem Land wie Japan, wo vom Tsunami vom Erdbeben durchgeschüttelt worden ist und ein Haufen Städte kaputt sind, ist es ganz wichtig, die Leute, die vermisst werden, dass man die wieder findet. Und wie macht man das, wenn alles zerstört ist? Ja, man hat vielleicht das erste Mal einfach nur eine Möglichkeit. Man geht zu Fuß dort her, wo alles zerstört ist, wo es ja das Wasser langsam wieder zurückgeht, aber ein Trümmerhaufen ist, und geht schauen und geht suchen. Das ist eine Möglichkeit. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und die Möglichkeit, wenn wir jetzt anschauen, im Treffpunkt heute, wo wir über neue Medien reden, über Handy und Internet und wie sie unsere Gesellschaft beeinflussen, verändern und im Fall von Japan auch helfen, Personen zu finden, die man vermisst. Bei mir im Studio ist der Guido Berger, IT-Fachmann von Schweizer Radio DRS. Guten Morgen, Guido Berger.
Guten Morgen.
Es gibt ja eben den Google Service Person Finder, der jetzt auch in Japan ganz eine wichtige Rolle spielt. Zehntausende von Menschen werden vermisst. Niemand weiss, wo der Freund, wo die Eltern sind. Wie funktioniert das System per Internet?
Das ist eigentlich so eine elektronische, modernere Entsprechung von einem Anschlagebrett. Das ist ein Bild, das man noch häufig kennt bei so Katastrophen, dass es so Bretter gibt mit ganz vielen kleinen Zetteln dran, wo Leute versuchen, Informationen auszutauschen. Und das ist eigentlich die elektronische Entsprechung davon. Ganz ein einfacher Dienst, wenn man drauf geht, sieht man eigentlich als erstes einfach eine Auswahl. Entweder ich weiss Bescheid, ich habe Informationen über eine Person, oder das Gegenteil, ich suche eine bestimmte Person und dann gibt man Namen ein und sucht Informationen zu diesen Leuten und findet dann im besten Fall etwas über die Person, die vermisst ist.
Also das heisst, in diesem System füttern Leute, die andere vielleicht entdeckt, gesehen haben, mit anderen geredet haben, füttern solche Leute das Internet oder die Maske, die dann aufgeht. Oder eben, wenn man selber sucht, gibt man den Namen ein und fragt, wer hat diese Person gesehen?
Genau, das ist immer entscheidend bei so Tools, dass möglichst viele Leute auch Informationen drin hineinspeisen. Oder dann gibt es wirklich einen Austausch und dann geht das sehr schnell, bis es viele Informationen drin hat. Im Moment, glaube ich, hat es 180'000 einzelne Stückchen Informationen bereits drin in dem Werkzeug.
Das heisst, wenn ich jemanden suche und Internetzugang habe, kann ich dort tatsächlich schauen, und es ist nicht nur eine zentrale Stelle, die das irgendwie zusammenfasst und dann Informationen aktiv weiterleitet.
Nein, das ist wirklich eigentlich Leute, die suchen, Leute, die Informationen haben, die das direkt untereinander austauschen. Google funktioniert da eigentlich nur als ein Mittelsmann, der einfach die Technik zur Verfügung stellt.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, über 180'000 Eingaben hat es schon. Weiss man schon etwas über Erfolgsmeldungen?
Da habe ich jetzt noch nichts gesehen, eine Auswertung oder so. Ich habe gestern Abend mal einfach ein paar Stichproben gemacht und habe dort auch positive Sachen gefunden. Also Leute, die jemanden suchen und wo es eine Nachricht drin hat, die Person ist wohl auf, der Familie geht es gut. Also in Einzelfällen gibt es dort auch positive Sachen drin.
Der Person Finder ist auch schon bei anderen Katastrophen eingesetzt worden, zum Beispiel in Chile und anderen Ländern.
Was in Haiti, im Erdbeben von Haiti. Richtig. Und jetzt gerade erst kürzlich in Neuseeland, in Christchurch, dort ist er auch eingesetzt worden.
Weiss man dort etwas über Erfolgsmeldungen, wie wichtig jetzt der Person Finder von Google ist?
Dort sind weniger Leute betroffen gewesen, darum sind es dort, glaube ich, etwas in der Gegend von 17'000, wenn ich es richtig im Kopf habe, einzelne Stückchen Information. Aber jetzt, wie viele davon dann gefunden worden sind dank dem, das weiss ich nicht.
Jetzt ist Japan ja das Land, das vor allem in den neuen Technologien, vor allem in der Wirtschaft sehr viel herstellt. Japan, die drittgrösste Wirtschaftsmacht von unserem Land. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass vor allem in diesem Land der Google Person Finder sehr, sehr rege benutzt wird.
Genau, das sieht man jetzt ein bisschen in den Zahlen. Also die Zahl ist sicher hoch, weil einfach viel, viel mehr Leute betroffen sind. Aber es ist sicher auch etwas, wo man dort eher gerade direkt kann nutzen kann, weil halt sehr viele Leute eigentlich alle Zugang haben zu Internet und dieser Art von Technologien. Und das auch gerade der erste Gedanke ist, so die Art von Werkzeug zu nutzen für das.
Oder jetzt, ich bin nicht zulassen, geht mir gerade sofort durch den Kopf, die Bilder, die Flut, die Masten, die Auto, die Schiffe, wo wie Spielzeug umeinandergewirbelt worden sind und alles ist kaputt gegangen, zusammengeschlagen worden. Wie lange dauert es, bis in gewissen Regionen, wo das Handynetz, das Internetnetz nicht mehr funktioniert, bis man das wieder aufgestellt hat, aufgebaut hat, weil ohne das ist der Person Finder von Google ja sinnlos.
Also direkt dort an Ort, wo alles kaputt ist, dort hat es ja auch keinen Strom mehr. Und wenn es keinen Strom mehr hat, dann kann man die Art von Dienst sowieso nicht nutzen. Und Handyantennen wird es auch umgelegt haben. beim Handynetz, das sind Antennen, die senden aus, von denen dort kann man eigentlich recht schnell wieder etwas antun, wo funktioniert. Das ist aber natürlich nicht erste Priorität jetzt, also das wird noch ein paar Tage gehen. Ausserhalb vom Gebiet, wo direkt betroffen ist, dort ist das Handynetz ja so, wo es gerade losgegangen ist, sofort zusammengebrochen, weil eben dann die Leute anfangen, sich mit ihren Liebsten in Verbindung zu setzen und das dann einfach das Netz überlastet. Internet, soweit ich das beurteilen kann, ist eigentlich meistens verfügbar geblieben. Obwohl es auch dort Beschädigungen gegeben hat. Es gibt so Kabel, die die Insel Japan unter dem Meer durch verbindet mit dem Rest von der Welt, so Unterseekabel. Und was ich heute am Morgen gesehen habe, sagen, 3 von denen sagen beschädigt oder unterbrochen. Das sind zum Teil Verbindungen zwischen Japan und Amerika, also durch den Pazifik durch. Und auch ein Kabel, das so im ostasiatischen Raum zum Beispiel mit China und mit Südostasien Verbindungen herstellt. Aber insgesamt ist Japan einfach mit Dutzenden von Kabeln als Internet angeschlossen und die kann man alle noch brauchen. Das heisst, der Verkehr, der über die kaputten Kabel gegangen wäre, den kann man umleiten. Das heisst, die Verbindungen sind ein bisschen langsamer nach aussen, aber eigentlich funktionieren immer noch.
Und eines von diesen Kabel verbindet auch uns Schweizer mit Japan. Und das nimmt uns jetzt in den nächsten paar Minuten Wunder. Sie die Heim, die uns zulassen, haben Sie per Internet Kontakt gehabt? Haben Sie per Handy allenfalls Kontakt gehabt? Vielleicht haben Sie Freunde, vielleicht haben Sie Verwandte, die in Japan leben und arbeiten. Das würde uns Wunder nehmen. Oder Sie haben möglicherweise im Facebook eine Solidaritätsgruppe gegründet. Die Betroffenheit ist ja wirklich gross bei uns im Land und man möchte irgendwie mit dabei sein, mithelfen, wenn es nur gedanklich ist. Also, haben Sie Kontakt gehabt per Internet? Schicken Sie Mails oder haben Sie eine Facebook-Solidaritätsgruppe gegründet? Das würde uns Wunder nehmen, mit Hilfe von den neuen Medien in Verbindung mit Japan, mit den Menschen, die dort leben. Wir haben übrigens, das kann ich noch dazu sagen, einen Link bei uns gesetzt über den Person Finder von Google via drs1.ch und Treffpunkt können Sie sich das anschauen, wie das funktioniert. Also, nochmal, wer hat per SMS Internet Kontakt gehabt, Solidaritätsgruppe gegründet im Facebook im Zusammenhang mit den Ereignissen in Japan? Sie können das jetzt anrufen, 0848 440 222 oder schicken Sie einfach ein Mail studio@drs1.ch 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, and my heart. With love. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands a shake to let my heart. I'll just die.
Das ist ein Treffpunkt. Die neuen Medien interessieren uns heute und wie sie sich auf uns Menschen auswirken, wie sie allenfalls vielleicht sogar die Gesellschaft verändern. Wir haben vor ein paar Minuten mitbekommen, dass in Japan, wo man ja im Moment laufend darüber berichtet, die neuen Medien auch sehr eine wichtige Funktion erfüllen. In dem Sinn, dass Google einen Person Finder aufgeschaltet hat. Ein Haufen Menschen sind ja vermisst, werden vermisst. Und mit Hilfe von dem elektronischen System kann man tatsächlich Menschen wieder auffindbar machen. Man kann entweder eingeben, wenn man jemanden gesehen hat, wo man weiss, der sucht seine Angehörigen, oder wenn man als Angehörigen aktiv natürlich seine Familienmitglieder sucht, kann man das auch eingeben. Es sind über 180'000 Einträge, die im Moment sind. Und jetzt, in den nächsten paar Minuten, wenn wir mit der Frau Bacher reden. Wir haben nämlich sie daheim gefragt, wer hat Kontakt gehabt mit den Leuten in Japan? Wer hat vielleicht Verwandte dort? Und Frau Bacher, guten Morgen, Frau Bacher.
Grüß dich, Herr Schädel.
Hat einen Sohn, gell, der in Japan im Moment ist. Wo ist denn der im Moment? In der Ferien.
Also jetzt ist er in Osaka. Mhm. Aber er war in in Tokio, wo das Erdbeben war.
Und sie hat natürlich sofort riesen Angst gehabt in mir.
Ja, wirklich.
Wie schnell ist es gegangen, bis sie ihn dann verwünscht haben? Ich nehme mal an, sie haben sofort das Telefon in die Hand genommen und versucht, ihn zu erreichen.
Ja, wir haben einfach den Mann probiert auf das Handy, aber die Zeit lang ist es nicht gegangen, oder? Mhm. Und nachher hat er sich da melden und gestern Morgen hat er da angerufen.
Was hat er erzählt?
Ich bin in Osaka und von dort aus haben sie dann morgen einen Flug nach Singapur.
Mhm. Was hat er erzählt, Frau Bacher?
Ja, das sei unheimlich gewesen. Sie waren gerade auf der Straße draussen und das war ja am Nachmittag einmal, oder? Mhm. Ortszeit. Und er hat nicht so lange können reden, aber es muss auch schon schlimm sein. Mhm.
Dann nehme ich an, Frau Bacher, dass Sie einmal mehr oder vielleicht zuerst mal so richtig froh gewesen sind darum, dass das Handy funktioniert, dass es Internet gibt.
Ja, sicher, ja.
Sind Sie selber jemand, der das stark braucht?
Nicht der Mann.
Mhm. Haben Sie selber gar kein Handy?
Ich habe eins, aber ich brauche nicht so viel.
Sie brauchen es nicht so viel?
Ja.
Warum haben Sie ein Handy? Für was brauchen Sie es in welchen Situationen?
Ja, für Notfälle quasi.
Mhm. Was ist ein Notfall?
Ja, wenn ich mal irgendwo wäre und sollte jemandem etwas mitteilen, oder so auf die Tour, sage ich, komme jetzt später und keine andere Möglichkeit hat, das dann mitzuteilen oder so.
Mhm. Quasi die Telefonkabine, die Sie im Hosensack oder in der Tasche haben.
Genau, so. Das hat für die Telefonkabine.
Genau. Frau Bacher, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns das erzählt haben.
Ja, bitte.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja. Wir versuchen nochmal mit zwei, drei anderen Menschen in Kontakt zu sein. Das eine oder andere Mail, die vielleicht reinkommt, ist 0848 440 222. Wer hat Kontakt gehabt per Handy mit jemandem, den man in Japan kennt? Oder wer hat allenfalls per Internet Kontakt aufgenommen? Und es könnte auch sein, dass man im Facebook, das ist ein anderes neues Medium, soziale Plattform, eine Solidaritätsgruppe gegründet hat im Zusammenhang mit den Ereignissen in Japan. Also Telefonnummer wäre 0848 440 222. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
Ich seh dich gern gehen, ich geh hinterher,
Bevor es deine Spur gab, war der Erdboden schwer. Du musst gar nichts machen, sei einfach nur da. Es gibt dich tatsächlich, ich sehe dich ja. Es gibt dich tatsächlich, sei einfach nur da. Ich wünsche mir längere Tage, ich wünsche mir mehr Licht. Indem ich dich sehen kann, mehr brauche ich nicht. Ich wünsche mir längere Tage, für dich und für mich. Dann darf es auch mal Nacht sein, sie leuchtet durch dich. Die Stunden sind Rosen, wenn man sie nicht bricht. Und all ihre Dornen verletzen dann nicht. Eine Zeichensprache, duftend und warm. Und gar kein Erinnern, nur Zukunft im Arm. Und gar kein Erinnern, nur Zukunft im Arm. Ich wünsche mir längere Tage und leise Musik. Ich wünsche mir rauschende Blicke und jeder ein Sieg. Ich wünsche mir längere Tage, ich wünsch mir mehr Zeit. Ich wünsche mir nur mehr von dir und Langsamkeit. Längere Tage.
Ich wünsche mir. Heute mit den neuen Medien, Handy, Internet, Facebook, Twitter, und wir fragen, wie sie unsere Welt beeinflussen, wie sie die Gesellschaft allenfalls verändert. Wir haben vorher ganz kurz Kontakt gehabt mit jemandem, der per Handy den Sohn erreicht hat, der in Japan im Moment gerade ist. Oder wir haben ihnen erzählt, wie Google mit dem Dienst Person Finder funktioniert über Internet halt. Dort mithilft, vermisste Menschen zu finden. Jetzt, das ist eine relativ happige Situation, da schlucken wir alle, da haben wir Mitgefühl. Das ist eine Seite, wo die neuen Medien quasi mithelfen. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch ganz einen Haufen andere Aspekte, wo die neuen Medien ganz eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel ist vor 2 Wochen im Internet, nicht im Internet, in den Zeitungen gestanden, ein Segi im Moment salonfähig, wenn man per SMS Schluss macht. Etwas, wo, wenn man zu einer älteren Generation gehört, sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Wir haben bei uns in der Sendung den Thomas Hengartner eingeladen. Er ist Professor für Alltagskultur, Alltagsforschung. Was machen Mensch und Technik miteinander? Das ist das Thema, das ihn eigentlich beschäftigt. Herzlich guten Morgen, Herr Hengartner, bei uns im Treffpunkt.
Guten Morgen.
Jetzt wollte ich Sie auf das ansprechen. Wir versuchen ja heute herauszufinden, wie die neuen Medien unsere Gesellschaft verändert, wie sie uns Menschen beeinflusst. Japan ist natürlich ein Teil, der jetzt im Moment sehr beherrschend ist, aber es gibt noch einen Haufen andere Themenfelder. Eben zum Beispiel die Meldung, die vor etwa 2 Wochen in der Zeitung war. Was können Sie aus so etwas ablesen? Jetzt mal lassen wir auf der Seite, was Sie davon halten, ob Sie das gut oder schlecht finden. Was kann man aus dem ablesen?
Also, dass man das Handy braucht zum Schlussmachen von einer Beziehung, ist eigentlich ganz konsequent.
Das hat konsequent ist konsequent, das, sagen Sie.
Genau. Das Handy hat sich so in unser Leben eingeschrieben, dass es zuerst etwas war. Man hat das gerade vorher von der Frau Bacher gehört, wo man für Notfälle braucht. Genauso hat man früher das mit dem Telefon gehabt. Und es ist immer mehr etwas geworden, wo man zuerst für Geschäftliches braucht hat und dann für Persönliches braucht und dann für noch mehr Persönliches braucht. Und dann ist plötzlich in dem persönlichen Medium wieder etwas gekommen, wo man hätte können schreiben. Also, wo man sich nicht unmittelbar muss outen, was seine Gefühle angeht. Das hat man zuerst mal gebraucht, um Beziehungen anzulernen. Ganz kompliziert. Wann darf man wem welche SMS schreiben? Wann kommt etwas Druck und so weiter? Dann braucht man es, um Beziehungen makeln. Also, wer geht wen, woher und wie nicht.
Darf ich dazwischen fragen, ist es leichter, eine Beziehung quasi die ersten Schritte zu machen, wenn man einander nicht sieht, dass man das quasi per SMS, über das reden wir jetzt, oder im Facebook, per Internet, per geschriebenes Wort zu machen.
Also ganz banal, man stottert weniger und man wird nicht rot, wenn man ein SMS schreibt. Also einfach das Ausdrucken von Gefühlen, jenseits von dem, dass man selber daran beteiligt ist, das ist auf jeden Fall leichter. Es ist aber auch schwieriger, weil man hat die SMS, früher hat man 160 Zeichen gehabt, heute hat man mehr, aber das muss gut sein, das muss wirken, das kann man wieder lesen. Da kann man nicht mit seiner Überzeugung und Persönlichkeit wirken, also es ist leichter und schwerer gleichzeitig. Aber zum Schluss machen ist es auf jeden Fall leichter, weil man kann sich das lange überlegen, man kann das quasi vorformulieren, man kann das schreiben und das ist dann mal in die Welt gesetzt.
Ist es, wenn man Schluss macht per Internet oder per Handy, ist jetzt das etwas, das Ihre Beurteilung davon, was dazu führt, dass man quasi die Sozialkompetenz von uns Menschen, weil es ja leichter ist, wieder, wenn man einander in die Augen schaut, die Sozialkompetenz von uns Menschen, wenn man es längerfristig anschaut, absetzt?
Ja, das ist eine schöne Sache. Jedes Medium hat gerade sofort riesige Diskussionen gegeben. Unsere sozialen Kompetenzen gehen vor die Hunde. Also dann kommt der Buchdruck und dann sagt man, die Leute reden nicht mehr miteinander, sie lesen nur noch. Dann kommt das Telefon und man sagt, die Leute reden nicht mehr unmittelbar miteinander, sie telefonieren nur noch. Und jetzt kommt das Handy, wo man sagt, jetzt schauen die Leute noch während dem Essen bloß noch auf ihre SMS und möglichst gehen sie noch ins Internet, sie reden nicht mehr miteinander. Was man sagen muss, ist, es hat ganz sicher Kompetenzen ausgeweitet, also man kann mehr, man kann miteinander reden und man kann über Medien miteinander kommunizieren. Das heisst, wir sind in dem Sinn, also von einem viel reicheren Set an Kommunikationsmöglichkeiten und an Möglichkeiten, sozial miteinander umzugehen, umgeben.
Das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie finden das durchwegs nur positiv?
Ich finde es weder positiv noch negativ, sondern ich halte es fest und ich stelle fest, die Welt geht weder unter, noch bleibt sie stehen, sie verändert sich und die neuen Medien sind ein Faktor, der zu dieser Veränderung beiträgt. Und wir sind genauso ein Faktor, der zu dieser Veränderung beiträgt, weil wir und die Medien zusammen miteinander etwas machen.
Aber tut man sich nicht, wenn man, wie Sie, sich mit dem Thema befasst, auch die Frage stellen, ist es eine gute oder ist es eine schlechte Veränderung?
Ja, sicher. Also wenn ich meinen Kindern zuschaue, wie sie mit den neuen Medien umgehen, dann muss ich mich auch fragen, ja, will ich jetzt das unterstützen, dass schon mit unserem Handy spielen, oder will ich das nicht unterstützen? Andererseits, wenn ich auch einfach mir ein bisschen Zeit nehme und ein bisschen zurückschaue und wie hat sich das Telefon etabliert oder wenn ich auch die Junggeschichte vom Handy anschaue, dann ist es eigentlich wichtig zu sehen, es verändert sich immer so, wenn man es nicht unbedingt erwartet hat. Also wenn ich jetzt anfing, das höher zu loben oder wenn ich jetzt anfing, wirklich zu sagen, das ist ganz schädlich, dann weiss ich genau, dass ich 2 Jahre von der Realität überholt werde. Also ist es wirklich wichtiger, unbefangen drauf zu schauen und auch zu sehen, was für Kompetenzen eigentlich man da damit kann erwerben.
Merci vielmals für die Einschätzung. Im Verlauf von dieser halben Stunde bis um 10 Uhr wollen wir auch noch die Veränderung in der Konsumwelt anschauen. Da spielt nämlich Facebook, Internet, Handy auch sehr eine zentrale Rolle. Das heisst, die Produkte herstellen und die Produkte kaufen, die kommen immer ein bisschen näher zusammen. Wie genau, das erfahren Sie noch in dieser Halbstunde. We'll be right back. praktisch jeder von Ihnen, der jetzt uns zuhört, hat das Handy und fast jeder hat daheim einen Computer, braucht das Internet. Wir brauchen es täglich und die Frage, die wir heute im Treffpunkt stellen, wie beeinflussen die neuen Medien uns Menschen, unsere Gesellschaft? Wir haben am Anfang von dem Treffpunkt kurz auf Japan geschaut, wo das Internet sehr eine wichtige Rolle spielt. Dort kann man nämlich vermisste Personen suchen per Google Person Finder und wir haben sie aufgefordert, dass sie uns Mails schicken und erzählen, wie sie im Kontakt sind mit Menschen in Japan. Cornelia Büttler, Produzentin bei mir jetzt. Wir haben zwei Mails bekommen, wo was drin steht.
Also Daryl Fichter hat uns geschrieben, sie ist mit zwei Japanerinnen befreundet und sagt, wie das so üblich ist bei jungen Leuten, mehrheitlich über Facebook in engem Kontakt. Ihre Freunde sagen okay, haben aber alles verloren, sind jetzt bei Verwandten im Süden. Und wie das eben über Facebook auch geht, da erfahrt man dann eben auch ein bisschen mehr. Also beide haben den Job verloren, können nicht sagen, wie es weitergeht. Nahrungsmittel sind knapp und sie machen sich sehr grosse Sorgen um ihr Land.
Mhm. Und das zweite Mail noch?
Und Zimi Schepperle hat geschrieben, durch E-Mail haben sich einige von ihren Freunden mitgeteilt. Also sie haben gesagt, es sei alles in Ordnung. Der Ehemann sei Sicherheit von jemandem. Die Meldungen sind sehr kurz, aber sie hat noch nicht von allen Antwort bekommen und sie hofft und betet jetzt, dass sie noch am Leben sind und dass sie
Also man sieht sehr eindrücklich, das Internet spielt eine zentrale, wichtige Rolle, gerade jetzt im Zusammenhang mit Japan. Bei uns in der Sendung hat der Herr Berger. Guten Morgen, Herr Berger.
Guten Morgen.
Sie sind nämlich auch sehr froh gewesen in diesen Tagen, dass das Handy und das Internet funktionieren, dass es das überhaupt gibt, die neuen Medien.
Ja, ich war wirklich sehr froh gewesen. Am Freitag, der erste Kontakt, haben wir über Facebook gehabt. Das Handy ist nicht zusammengebrochen gewesen, da habe ich ihn nicht erreicht, mein Sohn. Aber am Freitagabend erst die kurze Notiz über Facebook, dass es ihm gut geht. Von dem Samstagmorgen konnte ich telefonieren mit ihm zum ersten Mal.
Darf ich fragen, Herr Berger, wo Ihr Sohn in Japan im Moment ist?
Also er hat einen Job in Niigata, das ist knapp 200 Kilometer westlich von dem...
vom Epizentrum, wo?
Nein, von dem Atomkraftwerk.
Ah, ja, von Fukushima, ja genau.
Ja. Mhm. Und jetzt hat er heute Morgen 6 Uhr hat er angerufen, auf das Handy. Er ist jetzt im Zug unterwegs Richtung Süden. Er soll ihm doch probieren, einen Flug zu buchen von irgendwoher. Und das habe ich jetzt gemacht. Er fährt jetzt mit dem Zug, fährt jetzt auf Nagasaki. Mhm. Und morgen kann ich ihm einen Flug buchen von Nagasaki auf Zürich.
Auch das nicht selbstverständlich, weil ja Strom zum Teil rationiert wird, knapp wird.
Ja,
und
jetzt haben wir einfach Glück gehabt, dass er genau telefonieren konnte und dass die Dinge funktioniert haben. Und jetzt habe ich das können erledigen, das war ein bisschen eine Übung gewesen.
Haben Sie auch per Internet gemacht oder per Telefon?
Per Internet habe ich den Flug gebucht und jetzt habe ich ihm per Telefon mitgeteilt, die Flugdaten und die Zahlen, die es da alles braucht, vom Ticket und so.
Also
das müsste eigentlich klappen.
Gutes Gelingen. Merci vielmals, ja, dass Sie uns angerufen haben, Herr Berger. Ein eindrückliches Beispiel, wie die neuen Medien, Internet, Handy, ja, gerade in so einem Fall natürlich hoch willkommen sind und nicht nur dazu da sind, rumzuspielen oder unnütze Gespräche zu führen. Die neuen Medien beschäftigen uns im Treffpunkt heute als nächstes, wenn wir die Bedeutung anschauen, was in der Konsumwelt hat, Facebook, Internet und Handy.
Felt the rush of the Rio Grande into Yellowstone, and I've seen firsthand Niagara Falls and the lights of Vegas. I've crisscrossed down to Key Biscayne and Chi-Town via Bangor, Maine. Think I've seen it all, and all can say is, how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls, and you can't tell them nothing. And I tell you right now, girls, may just be seven. How about them cowgirls? She's riding coast in Steamboat Springs, bailing hay outside Abilene.
she's trying hard to fit in some city. But her home is near that big blue sky and the northern plains and those other wide open spaces. Nowadays there ain't as many. But how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls. And you can't tell them nothing. I tell you right now, girls, they just be seven wonders of this big. Them cowgirls. Boy, she don't need you and she don't need me. She can do just fine on her own two feet. But she wants a man who wants her to be herself. And she'll never change, don't know how to hide her stubborn will or her fighting side. But you treat her right, and she'll love you like no one else. Yeah, how about them cowgirls? Boys, ain't they something? Sure are some proud girls. But you can't beat the loving, and I tell you right now, just be seven wonders of this big, whole, round world. But how about them cowgirls? How about them boys?
Zum Fernsehen schauen oder vielleicht, wenn man jemanden zum Apéro eingeladen hat, nimmt man Knabbergebäck. Und ich kenne viele Leute, die immer das Gleiche nehmen, weil sie genau das extrem gern haben. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat die Firma Zweifel eins von ihren Knabber-Apéro-Gebäck vom Markt genommen. Und was ist passiert? Via die neuen Medien, via Facebook hat sich eine Gruppe gebildet, die das Produkt zurückgefordert hat. Die Gruppe, die ist immer ein bisschen grösser geworden. Am Schluss sind es fast 5000 Leute gewesen. Und die Facebook-Gruppe hat die Firma wiederum bewogen, das Produkt zurück ins Läden zu bringen, wieder ins Sortiment aufzunehmen. Und ich habe darum den Thomas Rudolf gefragt von der Universität St. Gallen, der solche Vorgänge in der Konsumwelt erforscht. Wir reden ja heute im Treffpunkt über die neuen Medien, Handy, Internet, Facebook und wie sie unser Leben, Gesellschaft beeinflusst, verändert. Er erforscht also das, der Thomas Rudolf. Und ich habe ihn gefragt, ob das so etwas, die Facebook-Gruppe, so etwas wie eine neue Macht ist, wo sich der Konsument mit diesen neuen Medien erobert.
Also im Internet und gerade mit sozialen Medien findet ja eine Demokratisierung statt, was die Markenführung angeht. Früher hatten wir eine Markenführung, die war eher top-down gerichtet. Das heißt, das Unternehmen hat eine Werbekampagne gestartet und dann hat man gewartet, bis die Konsumenten in die Geschäfte gegangen sind und die Produkte gekauft haben. Mit dem Internet ist das etwas anders. Wir informieren uns, wir gehen auf Preisvergleichsseiten, wir lesen Blogs und andere Berichte. Und was passiert da? Wir geben uns gegenseitig Ratschläge. Das ist auch sozusagen das Neue jetzt auch, was in den letzten 2 Jahren viel stärker wird, dieses Web 2.0 Nutzer. Generierte Inhalte, sagt man auch dazu. All das, was auch in Facebook beispielsweise passiert. Wir empfehlen uns die Produkte gegenseitig und das ist eine Demokratisierung in der Markenführung. Und wenn sich 5000 Konsumenten ungestützt beschweren und sagen, warum habt ihr diese Marke vom Markt sozusagen weggenommen, dann ist das ein sehr starker Hinweis, würde ich sagen. Wir wissen aus unserer neuesten Studie, dass circa, 2-4% der Internetnutzer wirklich aktiv werden und sich dann beschweren. Mit anderen Worten, die 5000, das ist wahrscheinlich die Spitze vom Eisberg und ich würde der Firma empfehlen, diesen Hinweisen nachzugehen.
Es gibt eine andere Geschichte, Herr Rudolf, und zwar von einem bekannteren Gitarrenspieler, der von A nach B geflogen ist, seine Gitarre transportieren lassen hat, die ist aber kaputt gegangen, ist in Brüche gegangen und nachher hat er via einen Song quasi der Fluggesellschaft, die ihm die Gitarre kaputt gemacht hat, ausgewischt, eins als Bein ginket, was dann wiederum natürlich verbreitet worden ist im Internet und dann die Flugfirma quasi verunglimpft hat, stellt sich die Frage, die Macht des Einzelnen, wo plötzlich sehr gross kann werden, wenn er so eine Geschichte kann publik machen und dann eine ganze Fluggesellschaft quasi kann an Pranger stellen.
Da es diese Macht gibt, finden wir auch immer mehr Internetnutzer, die versuchen, sich im Internet darzustellen, ihre Meinung kundzutun. Ich habe die Zahl vorhin genannt, 2-4% sind da sehr, sehr aktiv und versuchen diese Rolle zu spielen, eine Meinungsführerrolle auch zu spielen, stellen Videoclips auf YouTube, schreiben Kommentare in Blogs und Foren. Ich kenne ein englisches Unternehmen, ein Schlosshersteller, denen ist Folgendes widerfahren. Ein Internetnutzer hat ein Video gedreht und hat gezeigt, dass man diese Fahrradschlösser mit Papier öffnen kann. Das hat sich in Windeseile im Internet verbreitet und das Unternehmen hat dann den Fehler gemacht, hat das alles dementiert und hat gesagt, das kann nicht sein. Der war aber hartnäckig, hat ein zweites Video gedreht. Die Firma ist heute Konkurs. Also diese Macht gibt es.
Dann gibt es ein anderes interessantes Feld, wenn man über die neuen Medien und wie sich die auf uns und auf die Gesellschaft auswirken anschaut. Das ist der Bereich vom digitalen Marketing, Herr Rudolf. Also es gibt zum Beispiel bei der Migros, wo man mitbestimmen kann bei der Produktentwicklung die Möglichkeit über das Internet. Oder es gibt bei einer Uhrenfirma, Chronoswiss, die Möglichkeit, und das wird dann unter dem Label von der Qualitätssicherung an den Kunden weitergeben, dass man dort seine Meinung abgibt. Und dann immer, wenn man so eine Frage stellt zu der Qualität von der Uhr, dass man innerhalb von einer halben Stunde sofort Antwort bekommt, also Mitbestimmung vom Konsument bei einem Produkt oder bei der Qualitätssicherung. Ist das Zukunft? Läuft das in die Richtung?
Das ist für die Marketingmanager ein ganz wichtiger Kanal, um schneller mit den Zielkunden in Kontakt zu treten und um auch schneller vom Markt zu lernen. Soziale Medien bieten da sehr viel. Und wenn Sie sich die größten Unternehmen anschauen, dann versuchen Sie auch genau diesen Weg zu gehen. Das hat im letzten Jahr sprunghaft zugenommen. Twitter ist sehr beliebt, um direkt mit Konsumenten und Zielgruppen zu interagieren, um auf Reklamationen zu reagieren. Man versucht über Facebook Communities aufzubauen. Auch Blogs und Foren spielen eine ganz wichtige Rolle für Unternehmen und mittlerweile von diesen großen Unternehmen sind über 50% schon sehr aktiv in diesen sozialen Medien. Um Ihnen vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, das ist IBM, die mit Entwicklern in regem Kontakt stehen und IBM betreibt beispielsweise heute 83 Blogs im Internet, um eben von diesen Zielgruppen direkt zu lernen. Das ist eine andere Form der Marktforschung, sie ist direkter, ehrlicher, transparenter und wahrscheinlich auch kostengünstiger.
Also ich würde ganz klar sagen, es ist mehr wieder raffiniertes Marketing.
Es ist wahrscheinlich ein sehr gutes Marketing. Raffiniert kann man vielleicht auch dazu sagen, ja.
Was weiss man darüber, Herr Rudolf, wo liegt die Grenze vom Ertragbaren bei jedem Einzelnen von uns? Denk ans Internet, denk ans Handy, da gehen Banner auf, Flags, man wird bombardiert mit solchen Informationen, wo man eben mitbestimmen kann, wo man Qualität hilft, sichern, wenn man seine Meinung abgibt. Was weiss man da darüber, wo die Grenze vom Ertragbaren liegt bei jedem Einzelnen?
Hängt natürlich vom Individuum ab. Man kann grundsätzlich sagen, dass die jüngere Bevölkerung wesentlich mehr erträgt, offener sind. Die haben keine Mühe, auf Facebook zu gehen, ihre persönlichen Daten dort zu hinterlegen und anderen zugänglich zu machen, während die ältere Bevölkerung da wesentlich reservierter mit umgeht. Unsere neueste Studie zum Internetnutzerverhalten in der Schweiz zeigt, dass aber mittlerweile sehr viele ältere Konsumenten gerade in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind und dass die Akzeptanz dieses Bombardements stark nachgelassen hat jetzt in den letzten 2 Jahren. Mit anderen Worten, die Verwirrung ist für den ein oder anderen Internetnutzer schon heute zu hoch und die Unternehmen müssen einfach aufpassen, dass sie es nicht übertreiben.
Das ist der Thomas Rudolph von der Universität St. Gallen, der eben solche Vorgänge in der Konsumwelt erforscht, die neuen Medien und wir Konsumenten. Bei uns in der Sendung ist auch der Thomas Hengartner vom Institut für populäre Kulturen. Er untersucht, grob gesagt, Mensch und Technik. Was passiert da dazwischen? Wir haben zugelassen natürlich, oder, was der Herr Rudolph gesagt hat. Herr Hengartner, jeder ist ein Experte. Ist das jetzt natürlich Bauchpinselei, oder? Für den Konsument? Oder ist das tatsächlich eine Entwicklung, die in die Richtung läuft? Man wird immer mehr zum Experten als Individuum.
Es ist beides. Also natürlich ist es Bauchpinselei für den Konsument und natürlich ist jemand, der etwas herstellt, auch daran interessiert, dass er sozusagen ein wirkliches Kompetenzpublikum hat, kompetente Konsumenten hat, also dass der Konsument auch Mitproduzent wird. Und auf die andere Seite stimmt's. Also, jeder wird mehr oder mehr Experte. Das heisst aber auch, der Expertenstatus wird mehr und mehr in dem Sinn abgewertet. Nämlich, dass es nicht mehr eine grosse Hierarchie gibt zwischen den Experten und dem sogenannten Laien, sondern alle sind für irgendetwas in irgendeiner Form irgendwie Experte. Das heisst, dass auch das Mitmachen heisst immer, ich habe so etwas, oder ich meine wenigstens so etwas, mir etwas können zeigen. Und da entstehen ganz neue, sozusagen, Mischungen von dem, was etwas soll sein oder was man jetzt von einem Produkt, wie soll sein, was wir davon halten.
Es ist kurz vor der 10. Wir wollen noch kurz einen Blick werfen auf die zweite Stunde von dem Treffpunkt heute zum Beispiel. Das haben Sie auch mitbekommen. Die neuen Medien, Internet, Facebook, Twitter, Handy, die helfen mit, Regierungen zu stürzen, Demokratisierungsprozess in Gang zu setzen. Wenn man sie zum Beispiel im arabischen Raum oder in Nordafrika beobachtet, die Rolle der neuen Medien, dann eines der Themen in der zweiten Treffpunktstunde. Haben Sie sich auch schon geärgert, weil ein Freund, ein Bekannter, den Sie eingeladen haben, für ein Apéro, für eine feinste Nacht, ständig beim Essen, während dem Reden, am Tisch, in der Couch, Garnitur rein, am Handy rumgedöckelt hat? Das ist eine Realität in unserem Leben. Mit welchen Auswirkungen, fragen wir uns, führt das virtuelle Verbundensein ständig, überall, schließlich vielleicht zu einer Vereinsamung. Das ist eines der Themen in dieser Treffpunktstunde, wo man darüber redet, wie die neuen Medien, Handy, Internet, Facebook, Twitter, all die Plattformen uns Menschen beeinflussen, vielleicht sogar verändern. Mein Name ist Tommy Scherer. Es ist eine wichtige Geschichte, wenn etwas Neues eine Gesellschaft beeinflusst. Das Neue, mit dem meine ich die neuen Medien, Handy, Internet, Facebook, die sozialen Plattformen, Twitter, was gibt. Das sind Austauschplattformen, das sind Möglichkeiten von Kommunikation. Und immer wenn etwas Neues kommt, dann gibt es auch Menschen, die sich damit befassen, die das erforschen und herausfinden, wie beeinflusst uns Menschen das? Gibt es allenfalls eine Veränderung in der Gesellschaft? Und das ist unser Thema heute, die Beeinflussung, die Veränderung von der Gesellschaft durch die neuen Medien. Wir haben einen Professor für Alltagsforschung, sage ich jetzt mal, zu uns in die Sendung eingeladen. Er arbeitet am Institut für populäre Kulturen. Und heisst Thomas Hengartner, ist bei uns heute mit dabei. Wir wollen mal die Situation vielleicht noch mal aufnehmen, die ich vorher kurz erwähnt habe, am Anfang gerade nach der 10 Nachrichten. Man lädt jemanden ein, Apero, feins zur Nacht, und er ist die ganze Zeit am Rumtöckeln. Habe ich selber auch schon erlebt. Ist also nicht nur in der Realität, mit mir im persönlichen Kontakt, sondern auch in der virtuellen Welt ständig daheim. Was sagt da ein Professor, der sich mit dem auseinandersetzt?
Also wenn er persönlich davon betroffen ist, regt es ihn auf. Also wenn er
der Professor meint es jetzt, sie selber, es regt sie auch auf.
Genau, wenn er jetzt sozusagen professionell drauf schaut, dann sagt er, Jan, es ist tatsächlich so, dass immer mehr sozusagen virtuelle und reale Realität sich einfach in unserem Handeln mischen. Und das ist auch nichts Neues. Also immer, wenn wir etwas Neues, gerade etwas Neues im Kommunikationsbereich haben, lohnt es sich auch zurückzuschauen, wie ist es eigentlich vorher gewesen. Ja, wie ist es mit dem Zeitungslesen am Morgentisch? Das ist doch eigentlich genau das Gleiche.
Medien haben Sie recht, ist mir gar nicht unter den Kopf gegangen. Stimmt eigentlich, oder? Sich hinter der Zeitung verstecken ist eigentlich etwas Ähnliches.
Also es geht wirklich auch um eine Form von Medienkonsum in einer Situation, wo man eigentlich etwas anderes, nämlich persönlichen Austausch erwartet. Und dass wir jetzt so eine Konsole haben, wo ganz verschiedene Medien in einem sind. Also das Handy ist ja nicht nur Twitter, man kann auch Fotos schauen und was man alles kann machen, noch ins Netz gehen. Also da ist es natürlich Zeitung und ich weiss nicht, was für Verlockungen in einem. Und entsprechend treibt man das auch in soziale Situationen rein und kommt dazu, dass für immer mehr das auch ganz normal ist. Also man kann in Beizen schauen, da gibt es die einen, die ziehen wirklich die Augenbrauen hoch, wenn alle ihr Handy neben dem Tisch haben und auf dem anderen Tisch sitzen 5 Leute und finden das ganz normal, dass sie nicht nur mit denen, die da sind, mehr oder weniger kommunizieren, sondern mit dem ganzen Freundeskreis drumherum auch.
Aber geht doch ein Teil von der Energie, ein Teil von der Hinwendung zu der realen Person geht doch dann weg.
Definitiv. Also genauso, wenn man das wieder ein Beispiel, das mit dem Fernsehen war, da hat man doch die wunderbare Familie, wo alle sozusagen rund um den Tisch gesessen sind und miteinander geredet haben. Dann ist das Radio gekommen, hat das schon mal gestört, bis man gelernt hat, dass man am Radio nicht immer zuhören soll. Und dann
kommt nein, Moment, man soll euch herhängen. Man soll uns zuhören, jedes Wort unbedingt aufsaugen, unbedingt, wie ein Schwamm.
Eben, wenigstens soll man neben zulassen, also dass man, wenn es wirklich wichtig ist, dass man aufhört.
Wie jetzt genau, zum Beispiel. Genau, ja. Achtung, jetzt kommt etwas Wichtiges.
Genau. Und dann kommt also der Fernseher und bricht das alles auf und dann schauen alle plötzlich auf die Wohnwand und reden nicht mehr miteinander. Also das ist wieder, und das sind auch immer die gleichen Muster, also von Klagen. Und Heutzutage hat man das Fernsehschauen durchaus, also sagt man, es ist integriert, mehr oder weniger im Familienalltag oder im Alltag von irgendwelchen Menschen, müssen ja nicht Familie sein, die zusammenleben. Also das heisst, es gibt immer Veränderungen, es gibt immer auch Irritationen von dem, wo man gewöhnt ist daran, wenn solche Veränderungen kommen. Und die Frage ist immer, wie man das wirklich nachher einbaut, in der Art und Weise, wie man es in den Alltag gestaltet.
Darf man es, jetzt komme ich vielleicht nochmal schnell auf eine persönliche Ebene, Sie haben gesagt, der Professor und sich damit gemeint, regt es auch auf, in so einer Situation etwas ständig ist. Darf man es sagen? Muss man es sagen? Sagen Sie es.
Man darf es sagen, so wie man also ja eigentlich aufgefordert ist, wenn man miteinander redet, auch wenn einem etwas stört, beim Reden das einzubringen, das ist auch eine Form von Kommunizieren. Wenn man sagt, das lenkt mich wahnsinnig ab, dann ist das durchaus in meinen Augen berechtigend.
Wichtiger Punkt ist der Umgang. Wie lehrt man den? Sie selber sind fünffacher Familienvater, Sie haben 3-jährige Zwillinge und 3-monatige Drillinge.
Genau.
Und haben mir gesagt, dass Sie bereits bei den Zwillingen, die 3 sind, sich mit der Frau darüber unterhalten, führt man die jetzt schon als Handy an die neuen Medien, an die neuen Technologien an oder nicht?
Genau, es gibt ja das Phänomen von den sogenannten iKids. Also das ist jetzt keine verdeckte Werbung, aber da geht es am einfachsten. Also das heisst, gibt man so eine Medienkonsole, die das Bild drauf hat, die Fotos drauf hat, gibt man die an Kinder in die Hände oder nicht? Unsere schnappen es zum Beispiel selber und wissen genau, wie sie zu den Fotos kommen und schauen sie
die können das schon 3-jährig?
Die können das mit 3. Also das heisst, es hat aber auch etwas zu tun mit, also wenn man lernt, mit Technik umzugehen. Für uns ist das alles wahnsinnig, dass 3-Jährige jetzt das können, weil wir das mühsam gelernt haben. Was ist das, wenn wir einen Bildschirm haben, wo müssen wir drauf drücken und was muss ich schieben und was muss ich machen? Für Kinder ist das etwas wie ein anderes Spielzeug auch. Also wenn ich das mache, passiert das. Also das heisst, wer immer sozusagen die Chance hat, mit einer neuen Technik aufzuwachsen, für die sind das ganz, ist das etwas ganz anderes, hat das eine ganz andere Bedeutung und ist es auch nicht so etwas Besonderes, wie für die, die das gelernt haben, was Gewohnheiten, die der Alltag, wenn er vorher war, durcheinander gebracht hat.
Aber wichtig, Herr Hengartner, ist es, dass man den Umgang damit lernt, ob man jetzt klein ist, wie Ihre 3-Jährigen, oder ob man erwachsen ist und mit dem alles muss umgehen. Wir haben zum Beispiel ein Mail bekommen von David Keller von Kreuzlingen, wo fragt, gibt es gescheite Literatur, wo man das eine oder andere daraus herauspicken kann, wie man mit neuen Medien umgehen soll.
Genau, und das ist mit den neuen Medien ist es immer schwieriger, weil natürlich die sind nicht mehr so eindeutig, wie das sozusagen die älteren Medien sind. Das ist, man kann nicht mehr lernen, wie mache ich einen guten Zeitungsartikel oder auch nicht mehr unbedingt sagen, wie sieht ein guter Webauftritt auf, sondern das muss ja passgenau sein für das Zielpublikum. Die eine Facebook-Seite zieht an, die es anziehen soll, die andere schreckt wahnsinnig ab. Das heisst, so gesehen gibt es auch nicht wirklich die also Kochbuchliteratur, man nehme, man tue, man mache. Sondern, also das ist auch das sozusagen an den neuen Medien, wo sie auch Mitmachmedien sind und das sind auch Trial-and-Error-Medien. Also man muss wirklich sich darauf einlassen und am Geschicksten selber ausprobieren, anfangen basteln, anfangen aneignen. Es ist heute nicht mehr so, dass man etwas muss, also verstehen, wie das funktioniert. Es gibt ganz viele Vorgaben und Tools und Werkzeuge, wo man damit kann umgehen kann. Da ist am besten ausprobieren.
Gibt es aus Ihrer Sicht dort Nachholbedarf? Ich weiss, dass in der Schule zum Teil die Umgang mit neuen Medien gelehrt werden. Wie steht es denn mit Firmen zum Beispiel?
Also es gibt, also zuerst noch schnell zu der Schule. Das Interessante ist ja, die Schulen reagieren immer auf neue Medien. Es hat, wo das Telefon neu war, hat es Telefonunterricht gegeben. Dann ist die Telefontante gekommen und hat den Schülern beigebracht, wie man telefoniert. Und die haben es dann sollen zu den Eltern bringen und sollen sagen, du hast nicht so lange reden, musst kurz und knapp und überhaupt nicht. Das Telefon ist etwas Tolles. Und jetzt ist man sozusagen mit Medienkompetenzen zu Gang und das ist natürlich immer auch also ein bestimmter pädagogischer Furor, wo es darum geht, auch zu einem bewussten Umgang mit Medien anzuleiten. Also gar nicht unbedingt Kompetenzen im Umgang zu vermitteln, sondern die Einschätzung und die Bedeutung, die das hat, über das unmittelbare Tun raus zu vermitteln. Also wenn man den Umgang vermitteln würde, das ist ja das Problem beim Computerunterricht in der Schule, dass meistens die Schüler mehr haben können als die Lehrer, die das vermittelt haben. Aber die Lehrer haben, oder die Lehrerinnen haben Kompetenzen gehabt, wenigstens das einzuordnen. Mhm. Also bei den Firmen ist es so, dass, also, das ist auch so ein Ausprobieren. Also, wir haben es vorher gerade gehört, vom Herr Rudolf, also aus der Marketing-Sicht, die haben schon entdeckt, dass sie so viel mehr eben nicht mehr nur Konsumenten haben, sondern dass Konsumenten auch Mitproduzenten geworden sind. Mhm. Also, dass sie sich wirklich einbindet. Also
näher zu sich holen.
Näher zu sich holen. Der Herrschaftstheoretiker in mir sagt, ja, das ist gut, gib ein bisschen Macht ab und du hast Menschen viel näher an dich gebunden. Also das Prosumer- oder Producer-Modell, das wir da haben, das ist eigentlich ein altes Modell, um wirklich Leute an sich zu binden. Wenn es jetzt darum geht, wie Firmen auftreten, dann ist es wirklich so, dass sie das selber auch ein bisschen ausprobieren, wie tritt jetzt eine Medienanstalt wie DRS1, was kann sie für einen Facebook-Auftritt machen, der wirklich Hörerinnen und Hörer beispielsweise bindet. Also da weiss ich, dass da gerade auch Medienanstalten im Moment wahnsinnig am Pröbeln sind. Mhm. Also dass sie eben auf einem also auf einer Plattform, die zuerst einmal nicht ihre ist, wirklich auch ihre Leute finden und binden.
Wir möchten von den Leuten heim, die uns jetzt ganz aufmerksam, Herr Rudolf, zugelassen haben und nicht nebenbei gelassen haben, hoffen wir wenigstens, wenn wir wissen, was sie für einen Umgang jetzt ganz konkret mit dem Handy zum Beispiel haben, nochmal die Situation, oder schalten sie ganz bewusst ab, wenn sie in der realen Welt mit einem richtigen Menschen zu tun haben und reden und kommunizieren, schalten sie das Handy ab. Was haben sie für einen bewussten Umgang mit diesen neuen Medien, wenn sie tatsächlich im richtigen Leben drin sind, also vermischen sie virtuelle und reale Welt nicht miteinander. Herr Hingartner, habe ich im falschen Namen gesagt, offenbar, in der Hitze des Gefechts. Also, Thomas Hingartner ist bei uns. Entschuldigung, das ist so ein bisschen mein Pferdefuss mit dem Namen. Also, wie gehen Sie damit um? Schalten Sie bewusst ab, wenn Sie im Umgang mit richtigen Menschen sind? Das interessiert uns. 0848 440 222 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
Dolce un po' perversa la tua fantasia.
23 ab 10 ist es an diesem Dienstagvormittag. Sie hören den Treffpunkt. Das beschäftigt uns heute, wie die neuen Medien, Handy, Internet sind gemeint, auch die sozialen Plattformen, Facebook, Twitter. Sich auf unsere Gesellschaft auswirkt, verändert wir uns Menschen wegen dem Gebrauch von all diesen Möglichkeiten, sind jetzt in den nächsten paar Minuten mit unseren Hörern im Kontakt. Ursula Hertig von Davos zum Beispiel. Guten Morgen, Frau Hertig.
Guten Tag, Herr Scherer.
Eben, ich wollte wissen, ganz konkret, wer schaltet das Handy bewusst ab, wenn er im richtigen Kontakt ist mit einem Menschen, also nicht im virtuellen. Wie haben Sie es mit dem Handy
ja,
dann?
Ja, also das, zu dieser Sorte gehöre ich. Ich schalte mein Handy ab, ich habe es eh nicht sehr viel angeschaltet. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich 24 Stunden muss erreichbar sein die ganze Zeit. Und ich brauche es eigentlich, mein Handy, ich bin froh, habe ich eins für so Notfallsituationen, wenn ich einen Anschluss verpasst habe, noch immer zu spät komme oder so. Aber ich habe mein Handy nicht sehr viel eingeschaltet und schon gerade gar nicht, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte. Oder im Kino, oder im Zug, oder im Bus. Weil mich nervt das nämlich ein bisschen, dass Gelaber da die ganze Zeit. Und ja, jetzt sind wir gerade an dem Bahnhof und was gibt es um die Nacht und so. Also, und da muss ja dann alles andere auch zulassen. Nein, also das ist gar nicht meine Welt.
Aber Sie haben eins, ein Handy?
Ich habe eins, ja.
Was ist der Grund, warum Sie sich eins angeschafft haben?
Ich habe mir eins angeschafft, weil ich ein wie langes Auto hatte, wo ich immer stecken geblieben bin. Und da bin ich froh gewesen, wenn ich den TCS avisieren konnte. Mhm. Und ja, eben, wenn ich sagen wir, nicht mehr vielleicht zu spät komme oder irgendeinen Grund Zuganschluss verpasst habe oder so, bin ich froh, dass ich das mitteilen kann. Also so für Notsituationen bin ich auch froh, habe ich eins.
Kennen Sie die Situation, Sie haben jemanden eingeladen oder sind in einer Gruppe mit dabei und einer töckelt ständig am Handy rum?
Nein, da habe ich kein Verständnis.
Nein, ich nicht. Kennen Sie es, ja.
Aber Verständnis habe ich nicht wirklich für so etwas, nein.
Haben Sie dann jemanden schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie das stört in so einer Situation?
Ja, das habe ich auch schon. Es kommt nicht so verrückt gut an.
Nein.
Die meisten Leute haben kein Verständnis, dass man das Nachteil eigentlich nicht 24 Stunden anhat.
Wie bewusst, wenn Sie aus dem Haus gehen, nehmen Sie es mit oder nehmen Sie es nicht mit?
Ich nehme es nicht immer mit. Ich nehme es eigentlich selten mit. Also wenn ich jetzt poste oder wenn ich arbeite, nehme ich das Nachteil sicher nicht mit.
Frau Hertig, ich danke, dass Sie uns angerufen haben.
Bitte, gerne. Schönen Tag
und gute Fahrt vor allem.
Herr Messi, danke.
Das Auto nicht abliegt. Die Frau Hertig von Davos. Und jetzt sind wir verbunden mit Lilo Bustetta. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, wie haben Sie es denn mit dem Handy? So in einer Situation, wo man miteinander redet und einen anderen vielleicht rumtöckelt?
Ich muss also dazu sagen, ich bin 75 und mein Umgang mit diesen neuen Medien ist vielleicht nicht ganz so euphorisch wie bei der jüngeren Generation, möchte aber andererseits auch nicht darauf verzichten. Also ich habe das Handy eigentlich immer dabei und ich habe es jetzt die Tage mal nicht gefunden, da bin ich schon ein bisschen ausgeflippt, oder? Weil irgendwie habe ich es doch vermisst. Aber jetzt zum Umgang mit dem Handy, wenn man in Gesellschaft ist. Also wie gesagt, ein Not-SMS oder ein Notanruf, es kann ja mal immer etwas sein. Aber wenn ich merke, es wird nur Blabla geredet vom Gegenüber, dann sage ich, du, los, wir sehen uns doch ein anderes Mal, wenn du wirklich Zeit für mich hast, oder? Man sollte einfach die Realität und die um sich herum nicht vergessen. Und das, gut, ich kenne natürlich das auch, dass man unentwegt, bei mir auf vier Enkelkinder im Alter zwischen 14 und 19. Da sage ich auch manchmal, oh, jetzt bist du doch so gut und mach das Handy mal aus, dass man mit dir normal reden kann, oder? Aber gut, das ist jetzt die Teenager-Generation.
Das ist eine andere Generation.
Das würde ich, glaube ich, nicht unbedingt tolerieren. Also ich finde, man sollte einfach differenziert damit umgehen, wie mit allen Sachen im Leben, oder?
Ja. Können Sie sich noch,
Frau
Bustetta, können Sie sich noch erinnern, wenn Sie 75 sind, an die Zeit, wo man das Festnetz, das Bakelit-Telefon eingeführt hat in den Haushalt?
Ja, so, also ungefähr, ich weiß nicht, ob ich das so, wir haben einfach das Telefon gehabt, oder? Und dann, das ist schon mal da gewesen, ja, schon vor klein auf, ich bin in einer größeren Stadt aufgewachsen und, ja, aber dann hat man natürlich relativ selten telefoniert, wenn einmal gerade in der Familie etwas passiert ist.
Aber für Sie ist es eben wie Sie gesagt haben, ganz eine wichtige Geschichte für Notfälle. Das leuchtet einem auch ein. Wenn man im höheren Alter ist, dann kann einem das Handy schon da und dort aus einer blöden Situation wirklich helfen.
Ja, und es ist nicht wirklich nur für Notfälle. Ich habe es eigentlich immer dabei und es ist auch gäbig, wenn plötzlich kriege ich jetzt einen Anruf und meine Schwiegertochter sagt, du, ich bin gerade in der Stadt, können wir uns auf einen Kaffee treffen? Das ist nicht lebenswichtig, aber doch, also ich finde es gut und ich kämpfe auch immer bei meinen Freundinnen, die sagen, ja, das brauche ich nicht, die neue Sache, sage ich doch. Solange ich lebe, wollte ich bitte Lützi und dann muss ich ein Handy haben und muss einen Internetanschluss haben.
Alles klar, oder? Frau Bustetta. Danke herzlich. Okay, schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss, merci vielmals. Jetzt haben wir jemanden bei uns in der Sendung, und zwar der Uli Siegenthaler, der genau das Umgekehrte macht. Er hat ständig das Handy. Guten Morgen, Herr Siegenthaler.
Guten Morgen.
Und warum? Also, warum läuft es immer das Handy?
Bei mir ist es so, ich habe mir früher im Geschäft gearbeitet, wo man das Handy braucht, weil man einfach an verschiedenen Orten gearbeitet hat und sonst keine Kommunikation hatte.
Mhm.
Ich arbeite jetzt für mich selber und brauche immer das Handy, dass ich eigentlich erreichbar bin, für meine Aufträge entgegenzunehmen, weil die meisten einfach ins Handy reinkommen.
Mhm.
Und das andere ist noch das, ich habe natürlich mit meinem Alter, mit 54, auch gefunden, ich kann ein neues Handy suchen tun, respektive das letzte Jahr gewesen, ein iPhone, dass ich eben dabei bin, mit den Jungen können mithalten und einfach auch nicht, noch nicht aufgeben, wie die Dame vorher gesehen hat, sondern gerne noch ein bisschen dranbleiben.
Können Sie noch mithalten?
Ich würde sagen, ja.
Ja?
Ich würde sagen, ja.
Also
ja.
Sie sind gleich schnell beim Schreiben mit dem Daumen wie die Jungen?
Ja, nicht gerade ganz viel. Ich will ein bisschen langsamer. Ich bin noch Berner, das heisst, dass ich ein bisschen langsamer bin. Oder?
Ja.
Aber der Witz ist, dass ich brauche sehr viele Orte, dass ich nicht gerne aus dem Computer führen muss und irgendetwas Sachen laden und sehe, ist jetzt das Mail gekommen, die Bestätigung.
Genau.
Und es ist ja so, dass in diesen Job natürlich im Prinzip müssen wir jemandem anrufen und sagen, jetzt müssen wir von dir Bescheid haben, kannst du es sofort durchgeben. Und an dem Ort ist das Handy das Wichtigste, dann haben wir die Kommunikation und warten auf den Entscheid, dass wir weiterfahren mit der Arbeit.
Genau, dann haben Sie so eine Art Smartphone, wo man gerade alles drauf abrufen kann, Internet, Mail plus ja, Handy. Ja. Jetzt möchte ich noch eine Situation schnell fragen, wenn Sie privat unterwegs sind, an einem Essen, Apéro, und es kommt etwas Geschäftliches Wichtiges rein, tun Sie dann einfach schnell nebenbei, so unter dem Tisch, Töckle Antwort geben, oder sagen Sie, sorry, ich muss schnell?
Wenn ich weiss, dass mir jemand will, dann tue ich es so schalten, dass ich es habe, oder ich habe es gut, dass ich das Vibrieren gespürt.
Mhm.
Und wenn ich im Prinzip Samstag, Sonntag gibt, so sagen, hey, da muss einfach mal noch herlegt, auf Laut gestellt, wenn man im Haus innen ist, und es schädert etwas ab. Oder?
Mhm.
Und wenn man vielleicht Besuch hat, tut man so mal aufs Dumm schalten und lass ihn.
Okay.
Also es ist nicht stur, voll einschalten.
Herr Siegenthaler, herzlichen Dank.
Merci, schönen Tag.
Dass Sie uns das erzählt haben. Merci vielmals. Und bei uns hat es auch im Mail-Eingang gechattert. Cornelia Büttler hat nämlich eine Reaktion aus dem Publikum. Ja?
Der Markus Schuler hat sich gemeldet. Er findet, der Anstand sollte mit den neuen Medien gewährt sein. Wenn sich jemand Zeit nimmt für ihn, dann nimmt er sich die Zeit auch für die andere Person, lässt das Telefon läuten oder stumm. Wenn er in einer Gruppe im Restaurant sitzt und es ist nötig, ein kurzes Telefongespräch machen, kann man das machen. Den ganzen Abend aber am Telefon sein ist sicher nicht so toll. Dann müssen wir ja nicht mit dieser Person zusammen sein. Für ihn ist einfach Anstand das, was er auch von den anderen gerne möchte.
Mhm. Ist eigentlich nicht erstaunlich bei uns, doch eher ein bisschen älteren DRS1-Publikum ist der Handygebrauch oder der Gebrauch von der neuen Medien doch noch ein Tick zurückhaltender, weder vielleicht jetzt bei der ganz jungen Generation. Es gibt noch, wir reden ja heute im Treffpunkt über die neuen Medien und wie sie uns Menschen beeinflussen, noch ganz einen anderen Aspekt, wieder jetzt der vom Privaten. Und den werden wir als nächstes anschauen. Sie haben das auch mitbekommen, neben der Aktualität von Japan in den letzten 3-4 Tagen gibt es auch die Regierungsumstürze zu Tunesien, zu Ägypten, Bürgerkrieg zu Libyen. Auch bei diesen Schauplätzen, auch bei diesen Ereignissen spielen die neuen Medien, Internet, Handy, ganz zentrale Rolle. Haben Sie die Kraft, eine Revolution, einen Umsturz in den Weg zu leiten? Ein Fachmann gibt eine Antwort auf die Frage.
You saw my eyes.
Ja, wir haben es in den letzten Wochen auch mitbekommen, neben Japan, Regierungsumstürze, das meine Revolutionen. In Tunesien hat es angefangen, in Ägypten, in Libyen ist es weitergegangen, mittlerweile sind auch im Iran, Oman, solche Prozesse, Umstürzprozesse, Demokratisierungsprozesse am Laufen. Und darum haben wir für den Treffpunkt, wo wir ja über die Rolle der neuen Medien in der Gesellschaft reden, einen Forscher gefragt, der sich damit befasst, wie mächtig denn die neuen Medien auf dem politischen Parkett sind. Ich habe mit dem Nils Weidmann geredet. Er arbeitet an der Yale-Universität in den USA, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Politikwissenschaft. Und ich wollte als erstes wissen, ob die neuen Medien, Internet, Handy, die Kraft haben, tatsächlich Regierungen zu stürzen.
Das ist gemeinhin das Bild, was einem die Medienberichterstattung über diese Konflikte vermitteln möchte. Also häufig ist die Rede ja von Twitter-Rebellion oder Facebook-Revolution. Und die Frage für uns als Wissenschaftler ist einfach, ist das tragbar, ist das richtig so? Und es gibt im Wesentlichen gibt es zwei Lager in dieser Debatte. Die einen sagen, ja, das hilft auf jeden Fall und wir müssen unglaublich investieren in diese Technologien, wir müssen sie aktiv ausbauen. Während es auch die Kritiker gibt, die sagen, wir glauben das nicht. Man kann auch sehr viel Repression zum Beispiel ausüben mit den Technologien und der Effekt ist einfach bisher noch nicht bewiesen.
Jetzt ist ja so, die Masse, die mobilisieren sich. Das ist ganz klar bei den jüngsten Ereignissen. Wenn wir jetzt vielleicht schnell in die Vergangenheit schauen, Herr Weidmann, wie haben sich denn früher die Massen organisiert, wenn es um Umstürze, wenn es um Revolution gegangen ist? Ich erinnere an die russische Februarrevolution 1917, aus dem aus ja dann die Sowjetunion entstanden ist. Wie ist das früher passiert?
Das ist genau der Punkt, wo die Befürworter dieser Technologien eingreifen und sagen, dass diese Mobilisierung deutlich schneller und deutlich effizienter durchgeführt werden kann als früher. Während früher häufig in den während Massenprotesten die Mund-zu-Mund-Propaganda, also der direkte visuelle Eindruck für die Leute sehr, sehr wichtig war, wird das halt heute ersetzt durch zum Beispiel Textnachrichten, durch Internet-Broadcasts, die sehr, sehr viel mehr Leute erreichen können. Und die Frage ist einfach, wo greifen die Technologien ein? Was beeinflussen sie? Eine Revolution hat immer ein gewisses Ziel. Sie findet statt, weil die Leute mit irgendetwas unzufrieden sind. Und ein Argument, der mit modernen Technologien, und da sieht man ganz deutlich den Unterschied zu früher, ist, dass die moderne Technologien heutzutage die Motivation der Leute schneller und effizienter internationaler machen. Die Leute entwickeln also sehr, sehr viel schneller die Beweggründe, auf die Straße zu gehen und eine Regierung umzustürzen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, wo man das sehr gut vergleichen kann, ist der aktive Teil der Revolution. Wenn Leute auf der Straße sind, wie schnell wachsen Revolutionen? Wie schnell wachsen Proteste? Und da können auch moderne Technologien wie Internet und Handy eine sehr, sehr, sehr viel schnellere Mobilisierung hervorbringen.
Also es ist nicht nur eine virtuelle Macht, in dem Sinn, dass man die Masse kann zusammenrufen, dass sich eine Bewegung formiert im virtuellen Raum, sondern es ist auch die Macht, die die Leute dann tatsächlich dazu bewegt, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine sind die Medien, wie man sich organisiert, und das andere ist dann tatsächlich, ja, wir gehen auf die Straße, ja, wir setzen uns einem gewissen Risiko aus.
Das ist genau der Punkt, wo sich die Kritiker und die Befürworter noch nicht einig sind. Also die Kritiker sagen genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass das nicht funktioniert. Sie sagen, die Leute klicken sehr gerne auf einen Facebook-Link und treiben dann die Stimmenanzahl für einen bestimmten Beitrag sehr hoch oder die Anzahl der Ansichten dieses Beitrages. Auf der anderen Seite übersetzt das oder führt das nicht direkt zu politischer Aktivität. Das heißt also nicht automatisch, dass die Leute auf die Straße gehen und auch dafür bereit sind einzustehen, weil das natürlich mit sehr manifesten Gefahren verbunden ist häufig.
Also die Zukunft wird das eigentlich zeigen, welche Richtung dass sich das entwickelt. Ein Aspekt würde mich noch wundern, Herr Weidmann, das ist der internationale Aspekt. Steigt der Druck auf die Regierungen im Rest der Welt, auf solche aktuelle Umstürze, Demokratisierungsprozesse, steigt der Druck zu reagieren, weil die Information aus diesen Ländern auch viel schneller als bis jetzt um die ganze Welt geht. Manchmal sind es ja auch Hilferufe, die sogar via Handy, via Internet über die Kanäle eben verbreitet werden, und zwar global auf die ganze Welt.
Das hängt sehr davon ab, inwiefern der jeweils betroffene Staat international abhängig ist. Also es gibt sehr viele Beispiele, wo man sich vorstellen könnte, dass es den jeweiligen Regierungen recht egal ist, was außen um sie herum von ihnen gedacht wird. Wenn aber eine teilweise Abhängigkeit gegeben ist, denke ich, ist das ein sehr wichtiger Mechanismus, wie sich internationaler Druck aufbauen lässt, wenn natürlich auch die internationale Gemeinschaft willens ist, den Druck durch andere Maßnahmen zu ergänzen. Wenn der Druck einerseits nur durch diese Berichterstattung und ohne Folge für den betroffenen Staat bleibt, dann hat es sicher keinen Effekt.
Der Nils Weidmann, Sie entschuldigen die Qualität vom Telefon, ist eine Skype-Verbindung auf Amerika. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Yale-Universität, dort tätig bei der Abteilung der Politikwissenschaftler. Bei uns im Studio ist ja der Thomas Hengartner, Professor für Alltagsforschung am Institut für Populäre Kultur. Es geht dort eigentlich im Wesentlichen darum, wie Mensch und Technik miteinander funktionieren, sich gegenseitig beeinflussen. Über das reden wir heute ja am Treffpunkt, die neuen Medien und der Einfluss auf uns Menschen. Er hat einen interessanten Punkt gegeben in diesem Gespräch. Und zwar hat er gesagt, da streiten sich Kritiker und Befürworter, ob dann, wenn man per Internet Ja sagt zu etwas, bleiben wir vielleicht bei dem Fall, wenn es um Regierungsumstürze, um Revolutionen geht, ja, ich bin mit dabei, ja, ich unterstütze das, ob man dann vom Stuhl aus das Ja sagt und dann sich auch tatsächlich bewegt, auf die Straße geht, eine Aktion mithelft zu tragen, da sagt man sich noch uneinig, wie sich die neuen Medien tatsächlich halt positionieren. Was ist Ihre Position, Herr Engartner?
Also meine Position ist die, wenn es ums Internet geht, wenn es zum Beispiel um den Herrn von und zu Gutenberg geht, also da hat es ganz viele, die sagen, er ist gut, er ist prima und Wissenschaft und Standards einhalten und zitieren und so weiter. Ich bin für einen Klick.
Verteidigungsminister Deutschland, der wegen dem Plagiatsvorwurf der genau. Doktorarbeit jetzt schlussendlich zurückgetreten ist.
Wo über eine halbe Million Menschen hat, die gefunden haben, er ist gut, er soll bleiben, er hat einen guten Job gemacht. Das ist mit einem Klick erledigt. Und das Handeln ist da der Klick. Ich bin für ihn. Etwas anderes ist, wenn wirklich Medien die sind, die eine Information weitervermitteln, und dann muss man handeln, indem man etwas macht. Also man macht nicht Revolution, indem man auf dem Handy twittert, sondern man macht Revolution, indem man auf die Straße geht oder indem man wirklich sich selber manifestiert. Also das heisst,
sie haben eine Gefahr aussetzt.
Sie haben eine Gefahr aussetzt. Also es sind nicht Medien, die die Revolution machen, in dem Sinne, sondern es sind Menschen, die die Revolution machen, aufgrund von Informationen, die sie viel dichter und anders können überkommen, dank Medien, die viel näher an sie herkommen.
Mhm. Aber eben, es ist bequem, schnell Ja zu sagen, und vielleicht führt es sogar dazu, dass man eher zu einem Klick-Ja-Sager wird, wieder, dass man tatsächlich nachher neu mit handelt.
Also voten, neudeutscher Ausdruck, ist einfach, aber auf die Straße gehen ist etwas anderes und sich reale Lebensgefahren aussetzen.
Wir haben noch einen weiteren Aspekt, einen letzten Aspekt in dem Treffpunkt, wo wir über die neuen Medien reden, und zwar die Rolle, die die neuen Medien in Entwicklungs- und Schwellenländern spielen. Helfen die neuen Medien, die Entwicklung schneller vorwärts zu treiben? Helfen sie vielleicht sogar den Frauen, die traditionellerweise in diesen Ländern eher an einem unteren Rand beachtet werden und vielleicht sogar unterdrückt werden? Das klären wir noch in dem Treffpunkt als nächstes.
Yeah.
ist 14 vor 11 Uhr, der Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1. Wir haben um 9 Uhr angefangen, die Sendung mit Japan, sind dann nachher in die Konsumwelt eingestiegen, haben darüber geredet, wie sich die neuen Medien, und das ist unser Grundthema heute Morgen, Handy, Internet, wie sich die neuen Medien auch auswirken im Zusammenhang mit der Regierungsumstürz, wo wir in Nordafrika und in den arabischen Ländern haben. Und haben jetzt noch einen letzten Punkt vor uns. Wir fragen nämlich, oder haben gefragt, die neuen Medien, wie beeinflussen die die Entwicklung in den Schwellen- und in den Entwicklungsländern? Kann es eine Beschleunigung geben? Werden zum Beispiel die Frauen gestärkt? Ich habe dann Annemarie Sancar vom DEZA, von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, gefragt und wollte wissen, was denn der aktuelle Wissensstand jetzt ist, eben wie die neuen Medien die Entwicklung in diesen Ländern beeinflussen.
Also man weiss schon nur aus der Presse, dass das jetzt extreme neue Formen von Widerstand hat gegeben. Nordafrika ist ja ein gutes Beispiel. Also Veränderungen sind spürbar in jeder Hinsicht, aber es gibt natürlich auch feinere Veränderungen. Was mir noch wichtig dünkt, ist, dass sehr viel von der, vor allem von den Schwellenländern auch Orte sind, wo Produktionsstätten sind, wo nachher schlussendlich eigentlich überhaupt das ICT möglich machen. Also das Technologie, Produktion werden das eine Art.
Werden, Frau Sancar, Frauen gestärkt, dass das jetzt vielleicht speziell in den Ländern, wo wir jetzt drüber reden, Entwicklungsschwellenländer, dass das dort einen positiven Einfluss hat auf die Entwicklung der Frauen?
Man muss, bevor man die Frage vom Empowerment stellt, ist es ganz wichtig, die digitale Kluft ein bisschen anzuschauen. Und das ist klar, vor allem in den Entwicklungsländern, wo wir als DEZA tätig sind, haben Frauen durchschnittlich viel weniger Zugang zu allem, was Internet und Handy und andere moderne Technologien sind. Das ist Mobilität, das ist aber auch, weil sie wenig Zeit haben. Sie können nicht bis in ein Internetcafé, sie sind zum Teil zu wenig ausgebildet, können die Sprache nicht, die Mehrheit ist immer noch auf Englisch. Und von dem her muss man zuerst genau immer analysieren, was ist eigentlich das Problem, warum können Frauen nicht gleichermassen sich auf die neuen Ressourcen oder das neue Wissen stützen, um ihre Situation, ihre Lebenssituation zu verbessern. Das ist mal ganz wichtig. Und ganz wichtig ist für unsere Arbeit auch, wo sind die Bereiche, wo man überhaupt könnte helfen. Und da würde ich sagen, ist es immer ein bisschen zweiteilig. Das eine ist immer individuell und das andere wäre mehr kollektiv.
Wenn wir jetzt ganz konkret werden, Frau Sancar, Sie haben gesagt, sie bemüht sich, dort quasi Unterstützung zu geben. In welche Richtung geht das, dass man mit diesen neuen Medien die Frauen versucht zu unterstützen in der Entwicklung? Ist das die Vernetzung oder macht man den Frauen mehr Mut oder gibt man ihnen mehr Möglichkeiten im Sozialen, im Beruf? Wie ist das?
Sie verschieden ist wieder individuell. Wir haben in Projekten zum Beispiel mit Handy die Möglichkeit gegeben, Frauen, dass sie selber sich kundig machen können über Preise auf dem Markt, dass sie wissen, wenn das Marktpreise günstiger sind, dass sie nicht jeweils müssen auf dem Markt nicht sehen müssen, das ist ein schlechter Preis. Sie können das vorher abchecken. Wir haben Projekte unterstützt, schon, wo reproduktive Gesundheit gefördert wird, also dass Frauen über Radio oder eben Internet oder Handy informiert werden, wenn sie schwanger sind, wenn sie Kontrollen sollten und dass sie Kontrollen können, wenn es ambulante Kontrollen gibt, dass sie wissen, wenn das die kommen in ihre Gegend. Also von dem her sind die individuellen Möglichkeiten natürlich extrem. Auch in Bildung, dass es Fernkurse gibt, das ist in Peru zum Beispiel, man versucht wirklich weit hinten in den ganz abgelegenen Tälern jungen Frauen auch die Möglichkeit zu geben für eine Berufsausbildung. Aber es gibt natürlich auch den kollektiven Aspekt, dass wir versuchen, über die neuen Technologien die Frauen zu ermutigen, sich zu organisieren, dass sie gemeinsam Sendungen machen, dass sie sich gemeinsam äussern über ihre Probleme, dass sie quasi wie eine Art Definitionsmacht ergreifen über das, was die Medien wert soll haben, dass sie aus ihrem Alltag auch berichten. Und da gibt es viele interessante Netzwerke. DEZA hat eins über viele Jahre unterstützt, wo wirklich in den möglichst abgelegenen Gebieten Frauen tut, informieren und mit der Information vernetzen. Zum Beispiel auch ganz wichtig in Afghanistan Frauenrechtsfragen, dass sie sich gemeinsam zusammentun in Gemeinden und über das Handy kommunizieren, wenn Rechtsverletzungen passiert sind.
Frau Sancar, kann man das irgendwie messen? Gibt es da schon erste Erkenntnis, in welche Richtung dass das geht, dass sich Frauen unterstützt fühlen in diesen Schwellenindustrieländern, dass man da bereits könnte sagen, ja, da fängt ein Prozess an, wegen der neuen Medien.
Ich glaube, man kann das schon. Man kann das messen an der Anzahl von zum Beispiel von Rat, von diesen lokalen bis regionalen Netzwerken, die zum Teil auch international sogar vernetzt sind. Man kann es messen an der Anzahl von Userinnen und dort muss man sehen, es hat zwar zugenommen, aber es ist immer noch ein grosser Gap, es ist immer noch ein grosser Unterschied. Man kann es auch messen, und das finde ich an und für sich noch einen anderen zusätzlich wichtigen Aspekt, die ganze Technologie hat natürlich auch einen Arbeitsmarkt geschaffen, einen neuen. Für viele Frauen ist es eine Gelegenheit, auch zu arbeiten, Lohnarbeit zu machen. Und dort sieht man, gibt es immer noch sehr viele Ungleichheiten. Aber was auch noch wichtig ist, um zu messen, würde ich sagen, ist, dass es regelmässig regionale Treffen gibt, wo Frauenorganisationen über ihre Errungenschaften, über die Nützlichkeit von Handys austauschen. Und das zeigt, in den letzten 15 Jahren hat das extrem zugenommen. Und das ist sicher auch der internationalen Frauenbewegung zu verdanken, die doch immer wieder seit Peking, seit der Weltfrauenkonferenz Peking, immer wieder die Leute, die Frauen motiviert, etwas zu unternehmen, sich zu vernetzen und auszutauschen.
Jetzt sind Sie auch Expertin für Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt haben wir über Frauen geredet. Jetzt wollen wir aber auch noch ganz kurz über die Männer reden in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern. Gibt es Tendenzen, Veränderungen wegen der neuen Medien, die auch die Männer betreffen in diesen Gesellschaften?
Ja, ich glaube, für die Männer ist das auch, wenn sie Verantwortung übernehmen im Haushalt zum Beispiel und sehen, dass auch Frauen können Verantwortung übernehmen, gibt es ganz neue Rollenteilungen. Die Frauen haben eine bedeutendere Stellung, wenn die Männer wissen, dass auch die Frauen können über das Handy Zugang zum Markt bekommen, dass sie sich über Preise können austauschen. Im Gesundheitsbereich ist es wichtig, dass Männer einbezogen werden und es gibt gerade im südlichen Afrika viele Projekte HIV-AIDS Prävention, wo vor allem über die Männer läuft, also dass Männer auch über Handy und Frauen über Handy, dass sie gleichzeitig informiert werden. Ich glaube, es geht sowohl im Haushalt, also die Stellung von der Frau im Haushalt, verändert sich. Sie wird selbstständiger, selbstsicherer und durch das müssen sich die Männer auch mit dem Zugang von Frauen zu den Technologien auseinandersetzen. Gleichzeitig ist natürlich die Kluft bestehend, wenn man den Produktionsbereich anschaut. Das ist ganz klar, dass sie nach wie vor die Frauen sind in den untersten Segmenten, in den schlechtest zahltesten Segmenten, was Computertechnologien anbelangt und die Männer in den Führungsspitzen.
Also so wie Anna-Marie Sancar von der DEZA, von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, wie die neuen Medien in den Entwicklungs- und Schwellenländern einen Prozess beeinflussen, Frauen unterstützen. Wir wollen unseren Treffpunkt heute über die neuen Medien und wie sie uns beeinflussen, Gesellschaft vielleicht verändert, abschließen noch mit zwei Mails, die sie uns geschickt haben, wo es glaube darum geht, wie man eben das Handy zum Beispiel jetzt eben braucht, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Cornelia Büttler.
Zum Beispiel vom Erich Zoller. Er sagt, heute ist es selbstverständlich und von jedem akzeptiert, wenn daheim am Festnetz Telefon läutet, hat der Anrufer Vorrang. Und genauso wird das mit dem Handy in Zukunft sein, tut er prognostizieren. Und Marianne Huber sagt, sie sei 68 und gehbehindert und sie sei sehr froh ums Handy und den PC. Das mache sie freier und unabhängiger.
Danke vielmals für all die Mails. Merci vielmals, Thomas Hengartner, dass Sie bei uns heute im Studio gewesen sind. Dankeschön. Und das war der Treffpunkt über die neuen Medien und wie sie uns Menschen allenfalls beeinflussen. Ein Haufen Sachen sind noch völlig unklar, aber das ist auch das Schöne daran.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.